Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 39.
Soziale Phobie.
Ja, heute geht es um soziale Phobie. Und wir freuen uns, dass wir einen Gast in unserer Küche haben. Hallo Alia.
Hallo.
Magst du dich mal vorstellen?
Ja, gerne. Also ich heiße Alia, ich bin 19 Jahre alt und ich bin seit 4 Jahren in Recovery. Ich bin auch viel auf Social Media aktiv, also TikTok und Instagram, und nehme mich da gerne auf meinem Weg mit und freue mich, das mit euch teilen zu dürfen.
Ja, sehr schön. Ganz besonders toll, dass gerade zum Thema soziale Phobie wir einen Gast in unserer Küche haben. Ich bin total happy. Und vielleicht erklärst du mal, Sabine, was Recovery eigentlich bedeutet.
Ja, Recovery ist die quasi Gesundungsphase. Nachdem man Symptome hat, die Diagnose bekommen hat, begibt man sich ja in der Regel quasi auf den Weg, wieder gesund zu werden. Und das ist dann quasi die Recovery-Phase, durch die man dann läuft. Das ist so durch mehrere Schritte gekennzeichnet. Erstmal quasi, dass man überhaupt weiß, was sind die Themen, diese Themen dann Stück für Stück aufzuräumen und Gewohnheiten verändern, Dinge verändern, sich mit bestimmten Themen vielleicht zu konfrontieren, zu reflektieren und dann immer mehr systematisch symptomfrei zu werden.
Was ist denn soziale Phobie genau?
Also eine soziale Phobie ist gekennzeichnet dadurch, dass man Angst vor negativer Bewertung von anderen hat. Also das ist so, wenn man zum Beispiel im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Klassischer Fall ist so, in der Schule einen Vortrag halten soll, ein Gedicht vortragen soll und dann merkt, oh, ich habe totale Angst, dass alle denken, ich bin doof, ich kann das nicht gut, ich verhaspel mich jetzt bestimmt. Dann geht es einem nicht gut, dann wird man rot, man kriegt vielleicht einen trockenen Mund. Man kann bis zu Zittern, bis zu Panikattacken bekommen, quasi in dieser Situation oder auch schon alleine bei dem Gedanken an diese Situation. Und das führt dann natürlich in der Folge dazu, dass man wenig Selbstbewusstsein hat, auch vor allem für die Situation, also für diese Gruppensituation mit Aufmerksamkeit. Aber das heißt nicht, dass man keine Freunde hat. Also viele stellen sich sowas vor unter sozialer Phobie. Das sind so Menschen, die nur in ihrem Zimmer sind, gar nichts anderes machen können, irgendwie nicht rausgehen. Das kann natürlich im Extremfall auch so sein. Aber soziale Phobie ist auch dann schon vorhanden, wenn man quasi extreme Angst hat, vor anderen zu sprechen oder auch im quasi Kontakt mit fremden Menschen erstmal Schwierigkeiten hat und darunter leidet und merkt, dass man eben auch körperliche Symptome hat, dann spricht man auch schon von einer sozialen Phobie.
Wie hast du das denn erlebt, Alia?
Ich habe ziemlich spät gemerkt oder die Diagnose bekommen, dass ich eine Sozialphobie habe. Aber so im Nachhinein, jetzt als die Diagnose festgestellt worden ist, habe ich mich viel mit meiner Mutter auch unterhalten und so. Und das hat tatsächlich schon in der ersten Klasse begonnen, dass ich nicht viel geredet hatte, bis zu gar nicht geredet hatte. Ich war sehr schüchtern. Und da meinten die Lehrer auch zu meinen Eltern, dass es vielleicht keinen Sinn macht, wenn ich jetzt weitermache. Und sie wissen nicht weiter, weil ich halt nicht geredet habe. Und ich war sehr schüchtern. Und da hat sich immer wieder weiterentwickelt. Die dachten alle, dass ich einfach nur schüchtern wäre. Und mit der Zeit war es so ausgeprägt, dass ich eigentlich fast gar nichts mehr machen konnte. Also ich bin nicht alleine irgendwo hingefahren. Alleine einkaufen war sowieso kein Thema. Ich brauchte immer jemand an meiner Seite, dass ich halt irgendwo was machen konnte. Also ich konnte nie alleine irgendwas machen. Und ich hatte überall eigentlich Probleme damit, in der Schule, selbst zu Hause manchmal. Da wurde ich auch irre. Ich konnte halt einfach alleine nicht zu Hause sein, weil halt die Gedanken dann immer hochkamen, wie was geschehen ist, als ich draußen war. Also ich überlege, selbst wenn ich alleine bin, gehe ich alles in meinem Kopf durch, alle Gedanken und Züge durch, die Leute zu mir gesagt haben oder wie ich es aufgenommen habe. Also ich bin nie alleine, sage ich mal. Meine Gedanken, die Ängste sind halt immer da.
Und was waren dann so Gedanken dazu, also die dir dann so durch den Kopf gegangen sind? Was sind denn da so Beispielgedanken, dass sich so vielleicht die Hörer da was drunter vorstellen können?
Was denken die, wie ich aussehe? Sehe ich scheiße aus? Habe ich was im Gesicht? Was denken die über meine Kleidung? Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Sind meine Haare okay? Oh Gott, ich war gerade peinlich, was ich gesagt habe, ich sehe peinlich aus. Halt, ja, sowas halt in der Art.
Aber ist das in der Pubertät nicht normal, dass man solche Gedanken hat?
Also das ist ja sowieso grundsätzlich so, dass vieles, was quasi im auffälligen Bereich ist, im ganz niedrigschwelligen Bereich auch normal ist. Ne? Also es ist natürlich normal, dass man sich Gedanken macht über sein äußeres Erscheinungsbild oder wie man auf andere wirkt, aber nicht in diesem Maß. Ne? Also und nicht so, dass man darunter leidet. Also das, was Alia beschreibt, ist ja richtig hoher Leidensdruck. Ne? Also dass sich dann die ganze Zeit die Gedanken darum drehen, die sich die ganze Zeit Gedanken macht, ob sie okay ist, ob sie nicht okay ist, wie sie bei anderen aufgenommen wird, das ist dann einfach schon so extrem darauf fokussiert, dass man dann schon von psychischen Auffälligkeiten sprechen kann.
Das heißt, du hast dich so richtig in diese Gedankenwelt hineinbegeben.
Genau, also in jeder Tätigkeit, die ich auch ausgeführt habe, sei es Essen, sei es Trinken, sei es einfach rauszugehen, sei es Laufen, sei es Atmen, wirklich jede Kleinigkeit hat mich unsicher gemacht. Ich war immer so, oh Gott, sei bloß leise und am besten nicht essen vor anderen oder so, weil mir das auch richtig unangenehm war oder immer noch ist. Und das ist, wie gesagt, bei jeder kleinen Tätigkeit, das ist halt wirklich eine Qual, wenn man es so sagen kann. Das ist halt schlimm, ja.
Genau, das ist dieser Leidensdruck, den man dann sehr, sehr stark spürt. Wie war denn dann dein Weg quasi zur Diagnose hin? Was hast du dann gemacht oder was habt ihr dann in deiner Familie besprochen, wie du herausfinden kannst, was du hast?
Das kann ich nicht genau so beantworten. Also es war halt schon ein echt langer Weg, was auch nicht speziell auf die Sozialphobie hinaus lief. Ich habe mit 15 das erste Mal mit meiner Therapie begonnen, ambulante Therapie. War auch wegen was ganz anderem eigentlich da. Durch ein paar Sachen bin ich dann in die Klinik gekommen das erste Mal. Da war ich auch eigentlich wegen was ganz anderem da, aber es hat sich immer weiter herausgestellt durch diese Einzelgespräche in der Klinik, dass ich diese Sozialängste habe. Ich habe damit tatsächlich nie darüber nachgedacht, dass ich irgendwie Angst davor habe. Für mich war das eigentlich völlig normal. Ich dachte, das ist halt bei jedem so. Und dann, genau, hat meine Therapeutin in der Klinik mit mir gesprochen, meinte Alia, das ist definitiv eine Sozialphobie. Und dann habe ich auch tatsächlich so Expositionsaufgaben gehabt in der Klinik. Ich sollte versuchen, Bahn zu fahren mit Begleitung. Allein habe ich das nicht geschafft. Und dabei halt zu sagen, wie meine Anspannung war, wie es mir jetzt gerade geht. Und das habe ich dann immer geübt. Und so kam halt die Diagnose auf. Also dass ich halt in der Klinik hat sich das auch bemerkbar gemacht, dass ich halt nicht so wirklich aktiv war. Ich habe viel in meinem Zimmer Zeit verbracht, habe kaum geredet. Gegessen habe ich dadurch halt auch nicht dort, weil mir das halt einfach unangenehm war. In Einzelgesprächen ist mir auch sehr schwer gefallen, überhaupt zu reden. Einfach wegen der Angst, dass sie was Falsches denkt.
Das heißt, für dich war dominant, was andere Menschen über dich denken. Und das hatte auch Auswirkungen in andere Lebensbereiche. Das heißt, du hast gerade erklärt, du warst wegen anderer Dinge bei Therapeutinnen oder Therapeuten. Und das war immer so, dass Auslöser auch für die anderen Dinge die Sozialphobie gewesen ist.
Genau, also ich war eigentlich wirklich nie wegen einer Sozialphobie in Therapie eigentlich. Es kam halt einfach dann so raus.
Ja, interessant.
Also gab es wahrscheinlich Wechselwirkungen, also zwischen Sozialphobie und noch anderen Geschichten. Das ist ja dann häufig so und irgendwann weiß man auch gar nicht mehr, was war jetzt das Ei, was war die Henne. Da kann man dann gar nicht mehr genau gucken, was hat wo angefangen und was ist dann obendrauf gekommen, sondern das vermischt sich dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch.
Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken darüber mache, wie ich gesehen werde, dann ist natürlich alles, was an Handlungen vollzogen wird, relevant und wird betrachtet. Insbesondere, wenn ich mir so vorstelle, dann in jeder freien Sekunde auch noch darüber nachzudenken, was da gewesen ist und sich da hineinzusteigern, da ist natürlich der gesamte Tag mit allen Dingen, die man tut und macht, plötzlich wichtig.
Genau, ja.
Genau, das macht natürlich auch was mit dem Selbstbild, ne? Das macht was mit dem Selbstbild, das macht was mit dem Selbstbewusstsein. Irgendwann denkt man ja auch irgendwie, ganz viele Dinge an einem stimmen nicht, deshalb kann man nicht in Situationen mit anderen Menschen an einem Tisch essen oder will auch möglichst nicht erzählen, nicht, dass man dabei irgendwie komisch rüberkommt, komisch wirkt, ne? Und dann macht es natürlich jetzt auch kein gutes Gefühl, ne? Also in sozialen Situationen. Hast du denn während dieser ganzen Zeit Freundschaften gehabt oder warst du eher alleine?
Also, wo ich jünger war, also in der Grundschule hatte ich tatsächlich echt viele Freunde nach einer Zeit. Also es kam auch erst so in der 5. Klasse, dass ich mich ein bisschen geöffnet habe und war eigentlich mit jedem gut. Ich war so gesehen so der Hype der Klasse. Also mich hat jeder gemocht. Ich war so richtig, ich weiß nicht. Und nach der Zeit, also in der Oberschule, ging das halt auch ziemlich stark runter. Also ich würde es auch nicht als Freunde bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich wahrscheinlich so unsicher gefühlt, dass ich mich so überspielt habe, dass mich, sage ich mal, alle mögen. Aber innerlich wollte ich gar keine Kontakte so haben und auch keine Freunde. Okay, vielleicht wollte ich es schon haben, aber ich war dazu gar nicht in der Lage. Und nach der Zeit sind auch immer weniger Freunde, sage ich mal, bei mir gewesen. Es wollen viele Kontakt, ja, aber das Ding ist, ich kann darauf auch gar nicht eingehen. Ich sag immer nee, ich zu Kontakt, ich mag das nicht. Und das macht mir halt mehr Probleme. Umso mehr ich Freunde habe, umso mehr geht es mir psychisch auch gar nicht gut, weil ich dann halt mehr nachdenke, mache ich alles richtig? Und genau, deswegen vermeide ich tatsächlich auch Freunde. Also ich habe nicht viele Freunde und so gesehen will ich auch gar nicht, weil mir das halt auch Probleme macht.
Du hast aber Freunde. Und was mich auch interessiert, also gerade wenn das so mit 14, 15 aufgekommen ist, das ist ja so die Zeit, da interessiert man sich dann plötzlich für Beziehungen, in welcher Art auch immer. Und dann kommt so etwas wie eine soziale Phobie. Hast du da einen Weg mit gefunden oder hast du dir gesagt, ach nee, das lasse ich lieber?
Jetzt mit Beziehungen?
Ja.
Ich hatte tatsächlich auch nie, ich weiß nicht, ob es an der Sozialphobie liegt, aber ich hatte nie Interesse an einer Beziehung. Ich glaube, dass es größtenteils auch daran liegt, an der Sozialphobie, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe, ob jetzt Jungs, Mädchen, Beziehung oder nicht, es hat mich nie wirklich interessiert. Also ich bin voll abgeneigt und habe auch kein Interesse daran.
Und du hast das ja bei anderen aber erlebt, dass die da entsprechend unterwegs waren. Wie hast du das denn wahrgenommen für dich?
Ich weiß nicht, also ich habe das halt immer gesehen, dass so meine Freundinnen oder Freunde Beziehungen hatten. Ich war schon eher traurig, weil ich dachte, oh ja, die können das und die sind perfekt und die finden einen Freund oder eine Freundin. Und bei mir war es halt immer so, ja, irgendwie, irgendwas muss ja dann mit mir nicht stimmen. Und somit habe ich mir das wieder schlecht geredet, habe gesehen, wie andere eine Beziehung führen können, aber ich nicht. Und somit habe ich wieder schlecht geredet und habe gesagt, ja, ich bin nicht gut genug für irgendjemanden, werde ich auch nie sein. Das sind wieder diese Gedanken.
Ja. Also das mündete für dich dann auch wieder in negative Gedanken, die dann immer tiefer gingen.
Genau, ja.
Was hat dir denn, nachdem du die Diagnose bekommen hast, geholfen quasi auf diesem Recovery-Weg? Welche Übungen oder Verhaltensveränderungen würdest du denn anderen empfehlen, die dir total gut geholfen haben, dich damit besser zurechtzufinden?
Auf jeden Fall einfach machen. Also mein Motto ist einfach machen, wenn ich Angst vor etwas habe. Mir hat es geholfen, einfach in den Bus oder in die Bahn oder in ein öffentliches Verkehrsmittel einfach reinzusteigen. Also einfach machen. Ich habe mir immer als Ziel gesetzt, dass ich das versuchen möchte und dass ich das schaffe. Und das habe ich mir immer davor gesagt und dann bin ich einfach eingestiegen und bin gefahren. Und wenn ich gemerkt hatte, irgendwie das geht nicht, dann bin ich ausgestiegen, habe gewartet und bin dann weitergefahren. Also es war auch so, dass ich auch eine Freundin, das ist eigentlich auch voll interessant, die hat auch eine Sozialphobie. Und somit hat sich meine aber gebessert, weil sie wohnt etwas weiter weg und sie traute sich nicht hierher zu kommen und ich nicht zu ihr. Und somit habe ich gelernt oder mir vorgenommen, dass ich zu ihr fahre. Und das habe ich ganz lange gemacht und ganz oft hintereinander. Und somit bin ich viel besser damit klargekommen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Genau, und so habe ich das halt geübt. Und es wurde auch wirklich immer, immer besser. Ich bin dann auch irgendwann alleine mal einkaufen gegangen. Ich habe mich dann immer mehr getraut.
Welche therapeutischen Maßnahmen fandest du denn besonders hilfreich? Also du bist ja in einer Therapie gewesen und da hast du unterschiedliche Phasen durchlaufen. Und welche Phase würdest du sagen, war besonders hilfreich und wie bist du da besonders vorangekommen?
Jetzt eine therapeutische Maßnahme?
Genau.
Keine.
Keine?
Nein. Es hat mir keine therapeutische Maßnahme geholfen, meiner Meinung nach. Es wurde auch nie darauf irgendwie angelegt und mir gesagt, ja, wir können das versuchen. Es hieß immer, ich habe die Diagnose, aber mir wurde auch nie wirklich gesagt oder eine Hilfe angeboten. Mach das, du kannst das versuchen. Nie, wirklich nicht in kleinster Weise, nicht in der Klinik, auch nicht ambulant. Ich habe das tatsächlich alles alleine gemacht oder versuche es. Aber so therapeutisch gesehen habe ich da tatsächlich eigentlich keine Hilfe bekommen und auch keine Unterstützung.
Aber eigentlich hast du es dann instinktiv total richtig gemacht, ne? Also dieses einfach machen ist bei Ängsten ja genau das, was quasi hilft, diese Ängste zu überwinden oder besser damit umzugehen. Weil das, was man merkt, ist ja, wenn man sich den Dingen konfrontiert oder dieser Situation aussetzt, dass man nicht irgendwie stirbt oder irgendwas ganz dramatisch Schlimmes passiert. Also das, was passiert, ist, dass erst die Angstkurve hochgeht, während man das macht. Man überwindet sich, man bleibt dann in der Situation, also zum Beispiel in der Bahn. Und du merkst dann, dass die Angstkurve irgendwann hat ein Ende und dann geht sie abwärts. Und dann merkt man, wie man sich auch irgendwie ein bisschen beruhigt, wie man auch besser atmen kann. Und jede positive Erfahrung, die man in dieser Richtung macht, hilft dann quasi dem Gehirn zu lernen, ah, okay, da ist nichts Schlimmes, Dramatisches dran, Bahn zu fahren oder sich in Situationen quasi aufzuhalten, wo mehrere Menschen sind oder so. Und das macht dann quasi, dass du dann auch keine Angst mehr vor den Situationen hast. Und wie du das schon schön beschrieben hast, wenn man so kleine Motivationshilfen hat, wie jetzt Freunde, die einem helfen zu sagen, ah, okay, heute holst du mich ab, morgen hole ich dich ab, dass man sich das so ein bisschen teilt oder dass man irgendwie sich gegenseitig gleichzeitig auch hilft. Das ist natürlich super. Das habt ihr dann instinktiv tatsächlich total richtig gemacht, ne? Also das ist genau das, wie man mit Ängsten am besten umgeht. Also man setzt sich diesem Angstreiz aus und schaut dann. Idealerweise ist es natürlich schön, wenn man das zum Beispiel erstmal begleitet macht, aber das hattest du ja beschrieben, in der Klinik hattest du das begleitet, ne?
Ja.
Weil manchmal ist es so, dass man, wenn man sehr, sehr starke soziale Ängste hat, dass es ja sogar bis zu Panikattacken gehen kann in den Situationen, wo man dann quasi zum ersten Mal seit Ewigkeiten sich aufhält. Und da ist natürlich schon gut, wenn man das vorher bespricht, dann auch Atemtechniken einübt und auch schaut, dass man quasi, dass du dann nicht alleine mit einer Panikattacke in der Bahn sitzt oder sowas, ne? Also das wäre natürlich ungünstig, weil das wäre wiederum keine gute Erfahrung fürs Gehirn, sondern eine negative. Dann hättest du nächstes Mal noch mehr Angst davor, dass es dann wieder passiert. Hattest du sowas denn wie Panikattacken? Oder?
Ja. Ich habe ganz schlimme körperliche Symptome gehabt oder habe sie immer noch. Aber es ist schon besser geworden. Also ich habe auf jeden Fall genau mit Panikattacken. Das Ding ist, es ist nie diese Panikattacke alleine. Es sind immer mehrere Sachen, die dazukommen. Bei mir ist es immer wie so eine kleine Reihenfolge, kann man sagen. Mhm. Zuerst wird mir halt so schwindelig, Herzrasen, wird schlecht, ich sehe nichts mehr, ich kriege Panik. Ich denke in dem Moment, ich sterbe, weil ich auch keine Luft bekomme. Dann ist halt diese Panikattacke da. Und durch die Panikattacke, weil ich so, ich sag mal, hyperventiliere, dissoziiere ich oftmals danach direkt. Mhm. Und wenn ich dissoziiere, also ich merke das davor und versuche ich mich selber zu beruhigen, manchmal geht's nicht. Und dann kann es sogar sein, dass ich halt krampfe. Ob leicht oder schwer, ich krampfe. Also es ist immer diese Reihenfolge: Panik, dissoziieren und dann leichtes Krampfen.
Heißt leichtes Krampfen, dass du einfach dich nicht mehr bewegen kannst? Oder ist das schon so stark, dass du zum Beispiel nicht mehr laufen kannst? Oder richtige starke Verkrampfungen der Arme und Beine hast? Oder wie sieht denn das bei dir aus? Diese, also das sind ja dann so quasi richtige dissoziative Krampfanfälle dann auch schon, die du da hattest. Oder
genau, ja. Nee, also meine Muskeln ziehen sich zusammen. Ich bin dann halt so verkrampft. Und wenn es hart auf hart kommt, sage ich mal, und das schlimm ist, dann knicken meine Beine an und ich kann deswegen halt auch nicht laufen. Also da geht halt eigentlich gar nichts mehr. Also ja, ich kann dann halt auch nicht laufen, zu der Frage, ja.
Was hast du dann bisher gemacht in diesen Situationen? Oder wie bist du dann aus diesen Situationen wieder rausgekommen?
Tatsächlich nur durch Unterstützung. Also alleine habe ich es noch nie erlebt, dass ich alleine geschafft habe. Oftmals war jemand dabei, sei es eine Freundin oder halt Familienmitglied. Und die haben mir dann geholfen. Also alleine ist echt schwierig für mich, da rauszukommen. Aber ich versuche, bevor es kommt, mit dem Krampf vor dissoziieren, versuche ich schon, mich zu beruhigen und irgendwie etwas zu trinken, Luft zu atmen, mich selbst zu beruhigen, mir zu sagen, ist alles gut, wird gleich wieder weggehen, du stirbst davon nicht und dann wird es oftmals auch besser.
Genau, gut ist, wenn man es dann, also vor allem, wenn man alleine ist, versucht abzuwenden, ne? Dass man nicht bis zu dem Krampfanfall wartet, sondern dass man schon merkt, okay, ich atme ungleichmäßig, ich versuche jetzt mal gleichmäßig zu atmen. Manchmal helfen auch so Skills, dass man zum Beispiel einfach irgendwie sich intensive Reize verschafft, dass man irgendwie, weiß nicht, selber so mit einem Igelball oder mit irgendwelchen Dingen so ein bisschen quasi die Blutzirkulation anregt, um dann eben dieser erstmal Panik und dann Panikattacke und dann eben nicht in dieser Dissoziation zu enden, weil ab dann kann man es quasi auch nicht mehr steuern. Ne? Und im schlechtesten Fall, wenn man zum Beispiel alleine ist und dann irgendwie wird ein Notarztwagen gerufen oder sowas, dann wird man erstmal ins Krankenhaus gebracht und dann wird ja meistens erstmal gedacht, dass es ein epileptischer Anfall oder sowas ist. Ne?
Genau.
Hast du damit schon mal Erfahrung gemacht, dass irgendwie du dann zum Beispiel im Krankenhaus sowas hattest oder ein Notarztwagen gerufen wurde?
Nein, also ich war noch nie, ich sag mal, privat unterwegs, dann hatte ich das und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Bloß ich war mal generell im Krankenhaus, wegen einer ganz anderen Sache. Und dann hatte ich aber, weil mir das so schwer gefallen ist, auch damit klarzukommen mit der OP und so, dann hatte ich in dem Krankenhaus, abgesehen von meiner Erkrankung, einfach halt Panikattacke und habe halt auch dissoziiert. Und ja, also die Erfahrung hatte ich auch. Und die dachten auch irgendwie, hä, was ist denn das jetzt? Und ich hatte nicht gekrampft, aber die waren sich halt auch unsicher, was es ist und dachten irgendwie, weiß ich nicht. Aber die wussten auch nicht, damit umzugehen und haben mir dann erstmal irgendwie Berührungsmittel gegeben.
Ah, okay.
Ja.
Und das hilft dann aber, ne? Also
ja, meistens.
Meistens? Manchmal auch nicht?
Nein.
Okay.
Das hilft tatsächlich nur im bestimmten Anspannungszustand, finde ich. Hm. Wenn es zu krass ist, Anspannung auf 10 oder so, dann ist es meistens, finde ich, schon zu spät. Man muss es so diesen Mittelding finden. Hm. Also sonst.
Was hilft denn dann noch? Also was können dann Menschen um dich herum machen, wenn es eben im schlechtesten Fall dann da ist? Also wenn Anspannung auf 10 ist, was machen dann Freunde, Familie, dass du da wieder rauskommst? Oder ist es einfach nur ein Abwarten dann?
Tatsächlich ist es größtenteils abwarten, aushalten. Wir dann sagen, ja, es wird gleich besser, mir den Tag sagen, mir die Uhrzeit sagen, wo ich bin, es ist alles gut, es ist gleich vorbei und halt einfach gut auf mich einreden.
Mhm.
Ja.
Okay. Und was würdest du sagen, was sich jetzt von deinem 15. Lebensjahr, als du angefangen hast, dich da auf diesen Weg zu machen, zu heute verändert hat? Was sind zum Beispiel Dinge in deinem Alltag? Was kannst du heute mehr, was du damals nicht konntest? Wie hat sich dein Denken verändert? Wie hat sich dein Gefühl verändert zu der Angst, das Angstgefühl allgemein? Wie hat sich das entwickelt in den letzten 4 Jahren?
Es hat sich sehr positiv entwickelt, meiner Meinung nach. Ich glaube, das sehen auch meine Freunde so und meine Familie. Ich kann auf jeden Fall oftmals alleine auch Bahn fahren, Bus fahren. Das kriege ich mittlerweile auch hin. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann ziehe ich es trotzdem durch. Ich mache mir Musik rein und dann wird das schon. Mhm. Ich kann auch jetzt langsam alleine einkaufen gehen. Das war für mich immer eigentlich die größte Angst, noch mehr als so öffentliche Verkehrsmittel. Und generell, wenn ich auf der Straße bin und ich dann diese Angstgedanken habe, oh, wie guckt er mich gerade an, habe ich irgendwas im Gesicht, dann denke ich mir so, nein, hast du nicht, Alia. Ist alles gut und dann laufe ich weiter. Also das ist wirklich ein Fortschritt, den ich...
Ja, ein riesiger Fortschritt, würde ich sagen, ne?
Also, ja.
Und merkst du auch, dass dein Selbstbewusstsein sich verändert hat? Also, dass du dich einfach auch traust, zum Beispiel einen Vortrag zu halten vor der Klasse, was du dich vielleicht vor 4 Jahren noch nicht getraut hast? Oder gibt es so Indikatoren, wo du selber sagst, ja, mein Selbstbewusstsein hat sich auch verändert?
Ja, definitiv. Also vielleicht nicht viel, aber ich traue mich mittlerweile oder mache sogar freiwillig Vorträge. Es fällt mir jedes Mal trotzdem schwer. Ich kriege davor auch Panik, verspreche mich sehr viel. Aber ich mache es gerne. Ich will auch zeigen, dass ich das kann und will mir selbst beweisen, dass ich das kann. Also ich versuche es auf jeden Fall. Mhm. Und ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt im Gegensatz zu den vor 4 Jahren.
Also ja, total, ne? Also hast du ja schon einen riesengroßen Abschnitt auf deinem Recovery-Weg hinter dir.
Ja.
Was nimmst du dir denn noch vor für die nächsten Jahre? Also was möchtest du gerne noch verändern oder erreichen?
Also, das ist eine gute Frage. Ein großes Ziel, was ich habe, ist auf jeden Fall auch einfach mal so feiern zu gehen, tatsächlich. Ich war noch nie feiern, ich war noch nie im Club oder so oder sonst irgendwo. Einfach aufgrund meiner Angst, es geht nicht. Und das würde ich mir auf jeden Fall mal vornehmen, dass ich das auch mal schaffe. Oder generell mal an großen öffentlichen Plätzen, so wie zum Beispiel der Alexanderplatz, dass ich da auch mal in Ruhe einfach mal rumlaufe und ja, shoppe. Das kann ich nämlich auch nicht und es ist wirklich mein Ziel, dass ich das einfach ausblenden kann, diese Menschenmasse. Mhm. Und ja, das sind so 2 große Ziele auf jeden Fall.
Super, das hört sich doch gut an. Ich glaube, die wirst du auch auf jeden Fall erreichen.
Ja, hoffentlich. Bin ich mir sicher. Ja. Wenn ich jetzt so richtig zugehört habe, dann stelle ich ja doch fest, dass so therapeutische Maßnahmen wie Konfrontationstechniken und sich immer wieder damit auseinanderzusetzen für dich sehr hilfreich waren, auch wenn du das nur bedingt mit therapeutischer Unterstützung für dich erarbeitet hast.
Ja, doch, also ja.
Ja, weil das ist für mich immer eine der wichtigsten Dinge, dass man, wenn man mit solchen Themen konfrontiert ist, mit solchen Krankheiten konfrontiert ist, sich Unterstützung sucht und guckt, dass man da irgendwie rauskommt, dass man es irgendwie schafft, da rauszukommen, weil ansonsten kann man da eben auch festhängen bleiben. Und dafür ist das Leben zu schade. Und wenn ich mir anschaue, das war vor 5 Jahren, als das so bei dir intensiv angefangen hat. Und heute sitzt hier eine auf mich sehr selbstbewusst wirkende junge Frau am Tisch und erzählt uns von dieser Zeit. Das finde ich sehr beeindruckend.
Ja, danke. Zu dem Thema mit dem Therapeutischen und der Sozialphobie. Das hattest du ja auch gerade angesprochen. Aus meinen Erfahrungen, von anderen Leuten die Erfahrungen, also aus der Klinik, von meinen Freunden, die auch so mit Sozialängsten, Sozialphobie zu tun haben, bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass viel Reden nicht wirklich hilft, sondern eher dieses Praktische, dieses Tun und Machen und sich dem Problem oder der Angst stellen. Also viel nur Reden hilft, finde ich nicht. Viele erwarten auch, wenn sie irgendwie eine Angst haben, so eine Sozialphobie zum Beispiel, dass sie zur Therapie gehen oder sich Hilfe holen und erwarten dann, dass es halt einfach von alleine, sag ich mal, weggeht. Aber man muss auch vieles selber tun. Es ist jetzt nicht nur so auf die Sozialphobie bezogen, sondern auf einfach alle psychische Erkrankungen, finde ich. Man muss ja auch viel selbst mitmachen. Man kann ja nicht erwarten oder man kann ja nicht einfach eine Therapie starten und denken, jetzt wird alles besser. Man muss vieles, vieles selbst sich auch erarbeiten. Und das ist wichtig auch gerade bei einer Sozialphobie, dass du einfach viel einfach auch machst. Also nur das Reden führt im Endeffekt auf langer Sicht nichts, sondern einfach auch dieses Machen. Das ist ein wichtiger Punkt, was ich auch gerne mitgeben würde.
Ja, schön. Spricht auch komplett meiner Denkweise. Also ins Handeln kommen ist das, was entscheidend ist.
Genau.
Das ist auch so, du weißt es, glaube ich, noch gar nicht. Ich bin auch Schamane. Und das ist so einer der Grundlagen gewesen, die ich als Aha-Erlebnis hatte in meiner Ausbildung, als gesagt wurde, Du kannst jahrelang über Themen sprechen und wirst sie nicht los. Vielleicht wirst du sie auch nicht los, weil du die ganze Zeit darüber sprichst, sondern der Umgang mit den Themen, das ins Handeln kommen, das Ganze praktisch werden zu lassen, ist entscheidend für dein Lebensgefühl in der Zukunft.
Ja,
genau. Und deshalb bist du ja auch Verhaltenstherapeutin. Und
genau, man kann sich dann darüber austauschen. Ne? Also dafür finde ich Social Media auch total hilfreich, wenn man sich motiviert, sich dann vielleicht doch mal diesen Situationen auszusetzen oder eben auch sieht, oh, die macht das ja schon super oder der macht das ja schon super, dann probiere ich das vielleicht auch mal. Aber im Endeffekt muss halt jeder selber für sich machen. Ne? Und also die Therapeuten können nicht zaubern und die Klinik kann auch nicht zaubern. Im Endeffekt ist man selber dafür verantwortlich, mit diesen Ängsten quasi umzugehen und da auch rauszukommen. Ne?
Genau, ich mache ja TikTok und begleite ja, sage ich mal, also ich nehme meinen Weg meiner Genesung auf. Und ja, ich mache das ja auch, um anderen Leuten zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass man sich auch Hilfe suchen kann, dass es völlig normal ist und okay ist. Und mir hilft das tatsächlich echt doll. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht alleine und ich habe tatsächlich auch oft Kommentare bekommen, dass ich habe eine Sozialphobie, also es war schon so ein bisschen unter Hate, ich habe so eine Sozialphobie, aber mach TikTok. Und darauf habe ich auch ganz klar geantwortet, das ist auch nicht das Gleiche. Ich meine, mich sehen nicht persönlich gerade über 1000 Menschen, sondern ich sehe meine Kamera und ich sehe nicht die Menschen. Und das haben auch viele nicht verstanden. Und ich mache diesen TikTok-Account, um anderen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass sie es auch schaffen können. Ich gebe ihnen auch Tipps, wie man so und so damit umgehen kann. Und ich hoffe, dass andere das genauso gut schaffen wie ich, ja.
Genau, leider ist es ja immer so auf Social Media, ne, dass es immer für alles auch irgendwie Leute gibt, die nicht so konstruktive Kommentare dazu geben. Aber ich finde es total mutig und toll, dass du da andere mitnimmst auf deinen Weg und auch anderen damit natürlich hilfst und andere motivierst. Ne? Also, und das ist das, was total großartig ist.
Ja, sehr schön. Also sehr inspirierend. Danke, dass du heute hier gewesen bist, Alia.
Ich danke auch.
Ja, liebe Alia, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast gewesen bist in unserer Küche. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann leitet sie gerne weiter. Lasst uns gerne 5 Sterne da.
Wir freuen uns.
Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder als Direktnachricht an uns. Wenn ihr Ideen habt, Fragen, Vorschläge für künftige Folgen, könnt ihr uns auch diese gerne als Direktnachricht schicken. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Bis bald.
Alles Gute.
Auf bald.